Guten Morgen. Nach diesem fulminanten Einstieg darf ich euch heute mitnehmen auf die Tour des Glaubens. Im Moment haben wir die Tour de France, die endet heute. Und jetzt gehen wir in die Tour des Glaubens hinein. Wir haben Kinder gesegnet, für sie gebetet. Der Wunsch der Eltern und derjenigen und diejenigen, die gesegnet haben, ist, dass diese Kinder auch auf einen guten Weg mit Gott kommen, dass sie sich auch irgendwann auf das Rad schwingen und an der Tour des Glaubens teilnehmen. Jeder, der mit Gott lebt, jeder, der eine Entscheidung für ein Leben mit Gott, mit dem Gott der Bibel getroffen hat, der ist automatisch bei dieser Tour dabei. Bei dieser Tour, da geht es nicht darum zu gewinnen. Es geht nicht darum, der Schnellste zu sein. Es reicht durchzuhalten. Es reicht, am Ende die Ziellinie zu überfahren. Egal, ob man als Erster oder als Letzter durchfährt, das spielt gar keine Rolle. Man muss nur ankommen. Das ist alles, was zählt. Und die Tour des Glaubens ist keine Flachlandtour. Das ist ein bisschen, wie wenn man bei uns Fahrrad fahren will. Das nervt ein bisschen. Spätestens nach 10 Minuten kommt entweder eine Steigung oder ein Gefälle. Da kann man gar nichts machen. Das liegt in der Topografie. Und das Wesen dieser Tour des Glaubens ist genau dasselbe. Es gibt Bergfahrten und es gibt Talfahrten. Es gibt Zeiten, da haben wir Rückenwind, wie wir das so schön singen hier manchmal in unserer Lobpreiszeit. Da läuft das Ganze wie geschmiert im Glauben, ohne Mühe, ohne Anstrengungen. Und dann gibt es immer wieder Zeiten, da gibt es Steigungen, da muss man ein bisschen pumpen, da wird es anstrengend, da wird es mühsam. Und es ist wichtig, das zu wissen. Die geistliche Reise ist nicht immer nur mit Talfahrten, sondern manchmal ist die geistliche Reise auch mit Anstrengung, mit Bergfahrten verbunden. Und ich habe den Eindruck, wenn Menschen Christen werden, wenn Menschen zum Glauben kommen, dann schenkt Gott ihnen erstmal so eine richtig lange, lange, lange Talfahrt. Da geht es mal 3, 4, 5 Monate, vielleicht ein halbes Jahr lang nur vorwärts. In einem irren Tempo saust man da in diese Glaubenswelt hinein und staunt, was da alles geht und über die, ja, wie das einfach vorwärts geht, total begeistert. Und dann irgendwann lässt der Schwung ein bisschen nach. Dann hört die Bergfahrt auf und dann kommt die erste Steigung. Und manche sind irritiert und sagen, was, das ging doch bisher so einfach. Kann das sein? Kann das sein, dass es mit dem Glauben manchmal anstrengend ist? Kann das sein, dass das Mühe kostet? Ja, das kann sein. Das gehört offensichtlich dazu. Und wir gehen da eben heute in den Hebräerbrief hinein. Und der Untertitel dieser Predigt, wie der Hebräerbrief uns anfeuert, im Glauben durchzuhalten. Also schon die allerersten Christen, diese Urchristen, die noch ganz frisch erfüllt waren von dieser Dynamik von Pfingsten, vom Heiligen Geist, die noch voller Schwung waren, völlig jungfräulich, was eine Geschichte anbelangt, die sind einfach da mit Jesus losgespottet, die mussten schon zu biblischen Zeiten die Erfahrung machen, das wird ja stellenweise anstrengend. Und deshalb hat sich da jemand genötigt gefühlt, diesen Hebräerbrief zu schreiben, um die jungen, frühen Christen zum Durchhalten anzufeuern. Hebräer 11, Vers 1, das war der Ausgangspunkt für die Predigt. Hier, dieser Vers ist, was ist also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Manche kennen es vielleicht mehr aus der Luther-Übersetzung. Und ich habe mir gedacht, boah, wir haben Kindersegnung, wir sind kurz vor den Sommerferien, da macht man so eine richtig schöne Glaubenspredigt. So was fürs Herz. Eine Glaubenspredigt. Und über Hebräer 11, Vers 1, das ist ja auch super, das kann man sich merken, 1:1:1, habe ich sowieso noch nie gepredigt, da lasse ich mich drauf ein. Und wie ich mich dann darauf eingelassen habe, habe ich gemerkt, naja, das hat ja eigentlich ein anderes Thema. Da geht es hier um dieses Durchhalten, um die Mühe im Glauben. Manche denken vielleicht, oh, der Dan hat doch mal wieder eine Glaubenskrise, dass der so eine Predigt halten muss. Nein, stimmt nicht. Eigentlich bin ich gerade voll im Schuss, bin in einer richtig schönen Talfahrt. Aber wenn ich die Bibel ernst nehme, das, was da steht, dann muss ich mich auch und darf ich mich und wir uns alle jetzt mit diesem Thema auseinandersetzen. Zuerst noch ein paar technische Sachen zum Hebräerbrief. Das klingt ja ein bisschen sonderbar, Hebräerbrief, was ist damit gemeint? Der Hebräerbrief ist ein Brief aus dem Neuen Testament, also aus dem christlichen Teil der Bibel. Steht relativ weit hinten. Wir haben ja 3 Arten von Texten im Neuen Testament. Das sind die Lebensberichte von Jesus, die Evangelien. Dann haben wir Briefe und dann haben wir noch apokalyptische, also so eine Art prophetische Literatur ganz hinten. Autor des Hebräerbriefs unbekannt, Empfänger im Grunde auch unbekannt, vermutlich waren es Judenchristen, also der ganze Brief an die Hebräer, das sagt ja schon viel aus, ist sehr von jüdischem Gedankengut geprägt. Also wahrscheinlich waren das Juden, die diesem neuen Messias Jesus nachgefolgt sind, die aber aus dem jüdischen Glauben heraus in den christlichen oder in den messianischen Glauben damals hineingewachsen sind. An diese Gruppe von Menschen, also jetzt nicht irgendwelche Römer oder Galater oder irgendwelche Türken oder irgendwas, sondern das war wirklich an Judenchristen, war dieser Brief gerichtet. Und der Luther, der hatte so seine Mühe mit diesem Hebräerbrief. Das muss ich jetzt gleich am Anfang hier sagen, damit ich nachher keinen Ärger bekomme. Der Luther hat gemeint, also der Martin Luther, und jetzt haben wir erst Lutherjahr, der sagt, der Hebräerbrief, das ist eine geringere Schrift, jetzt im Vergleich zu den anderen Schriften im Neuen Testament. Da hat es nämlich zwischen all dem Gold der Bibel, hat es da auch Stroh drin. Und Stroh ist relativ wertlos. Also hat es Gold auch im Hebräerbrief, aber da hat es auch Stroh und Mist und sonstige Dinge, hat es eben da auch noch drin. Deshalb hatte der so seine Mühe mit diesem Brief. Und genauso hat er das übrigens auch mit dem Jakobusbrief gehabt. Und dann hat er beschlossen, naja, also ich kann diesen Hebräerbrief, den muss ich ein bisschen weiter nach hinten schieben in der Bibel. Und deshalb hat er den ganz nach hinten geschoben, noch vor den Jakobus- und den Judasbrief immerhin, aber hat den mal weg von den Paulusbriefen geschoben. Traditionell ist der Hebräerbrief eben bei dem sogenannten Körper des Paulus, bei den Paulusbriefen dabei. Also wenn ihr jetzt eine Lutherbibel habt im Inhaltsverzeichnis, dann findet ihr den Hebräer weiter hinten. Wenn ihr eine katholische Bibel, zum Beispiel die Einheitsübersetzung habt, dann findet ihr den Hebräerbrief weiter vorne, weil die katholische Tradition klassischerweise sagt, Paulus ist der Autor des Hebräerbriefs. Also da sieht man, da war er recht frei. Beim Jakobusbrief war er noch freier, der hat sich so aufgeregt über den Jakobusbrief, dass er ihn erstmal aus seiner Bibel ganz rausgenommen hat. Und dann hat er gemerkt, na, das kann ich vielleicht doch nicht bringen, hat dann wieder reingemacht. Aber immerhin ist ihm gelungen, das Ganze ein bisschen abzuschieben. Ihr werdet nachher noch merken, warum. Also das war ihm unangenehm, was da steht, oder nicht passend zu dem, was er für eine gute biblische christliche Theologie hielt. Also Stroh. Und dieses Stroh wird uns nachher noch begegnen. Und dann muss jeder selber entscheiden, ist jetzt Stroh oder Gold. Diese Entscheidung werde ich jetzt nicht treffen. Aber überhaupt interessant, wie frei der mit der Schrift umging. Der Hebräerbrief. Was ist die Situation? Die Situation eben ist nachlassender Glaubenseifer bei diesen Judenchristen, bei diesen Hebräern. Also es ist so eine richtige Bergfahrtsituation. Nachlassender Glaubenseifer. Jetzt ist ja das eigentlich ein ganz heikles Thema. Wie misst man denn Glaubenseifer? Glaubensleidenschaft? Woher weiß ich denn, ob ich gerade eine Talfahrt habe oder eine Bergfahrt? Und woher weiß ich es denn bei anderen? Also der maßt sich ja an, das ist jetzt quasi derjenige, der das geschrieben hat, der maßt sich das an, über andere zu sagen, ja, die sind jetzt hier noch voll im Schwung oder eben nicht. Wir haben die Diskussion ja auch immer wieder so latent in unserer Gemeinde. Und ich leide da manchmal ein bisschen an dieser Diskussion, weil ich, auch wenn man es mir nicht glaubt, wenn man mich so hier vorne erlebt, eher introvertierter Mensch bin. Ich tue mich schwer damit, auf neue Leute zuzugehen und so weiter. Wenn ich predige, habe ich mal kurz so einen emotionalen Ausbruch, 2 Stunden. Und dann habe ich den nochmal bei einer Ältestensitzung, aber das war es dann eigentlich schon fast, das war es dann schon fast für die Woche. Da kommt dann nicht mehr so viel. Ich kann auch mal ruhig sein und schweigen und auch beim Lobpreis, beim Liedersingen, da fühle ich mich auch im Sitzen mit geschlossenem Mund und geschlossenen Augen sehr wohl. Und ich leide da manchmal drunter, dass man mir dann ein bisschen so eine Glaubenslaschheit unterstellt oder so ein eher begrenztes geistliches Leben oder so. Das hat mehr mit meiner Persönlichkeit zu tun, als mit meinem Innenleben. Und deshalb weiß ich, dass es nicht so einfach ist, das zu messen. Wie misst man denn diese Glaubensbegeisterung und diesen Glaubenseifer? Und die Gefahr dabei ist immer, dass man hier Persönlichkeit und geistliches Leben miteinander verwechselt. Natürlich sind wir in einer, ich nenne es jetzt mal täuferisch, evangelikal, vielleicht charismatisch offenen Tradition. Das ist eine sehr, sehr extrovertierte Tradition. Das sind die Extrovertierten, die Lauten, die sind da am Drücker. Wenn man da nicht dazugehört, dann gilt man vielleicht eher als, naja, weiß man nicht so richtig. Aber da muss man aufpassen. Es geht hier nicht um Persönlichkeit, es geht hier wirklich um geistliches Leben. Wie zeigt sich denn dieser nachlassende Glaubenseifer? Ich würde sagen, zunächst mal, jeder prüfe sich selbst. Das wäre, glaube ich, ganz eng bei Jesus, wenn er sagt, richtet nicht auf, dass ihr nicht gerichtet werdet. Bleibt hier. Jeder soll bei sich selber bleiben. Der Hebräerbriefschreiber, der hat es natürlich nicht getan, aber das war eine andere Situation. Der musste ja diesen Brief schreiben, sonst hätten wir jetzt nichts, worüber wir uns hier jetzt unterhalten könnten. Und der nennt uns ein paar Symptome einer so einer Bergfahrt. Symptome, wo man merkt, naja, jetzt ist vielleicht gerade wirklich ein bisschen anstrengend. Jetzt ist vielleicht der Glaubensschmack ist wirklich gerade ein bisschen verloren gegangen. Und diese Symptome schauen wir uns an. Und hier Symptom 1, nachlassender Gottesdienstbesuch. Symptom 2, die Sünde kehrt zurück. Das ist überhaupt dieses zentrale Thema hier. Und dann gibt es noch weitere Symptome. Mir ist wichtig zu sagen, das sind Symptome und keine Imperative. Also Imperative heißt Befehle. Also sind nicht, das heißt nicht, man muss diese Dinge jetzt tun, damit Gott mit uns zufrieden ist. Aber sie gehören zum Glaubensleben dazu und manchmal gehört es eben dazu, dass man auch ein bisschen Mühe aufwendet, damit man ein bisschen, dass man ein bisschen Mühe aufbringt. Symptom 1, nachlassender Gottesdienstbesuch oder ich sage mal Gemeindebesuch oder hier, wie es hier formuliert ist, Hebräer 10, 25. Ihr wisst ja, Ausgangspunkt war Hebräer 11, Vers 1. 10, 25, noch sind wir nicht am Ziel angekommen. Und da listet er jetzt hier diese Symptome auf und sagt, und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie es einige tun. Also das gab schon in der ganz frühen Kirche, dass manche gesagt haben, oh, heute habe ich jetzt aber mal gerade keinen Bock zu der Gemeindeversammlung oder zu diesem Gottesdienst oder zu sonst was zu gehen. Manchmal ist eben auch der Gemeindebesuch mit Mühe verknüpft. Das ist fast schon unangenehm, das jetzt hier so zu predigen. Aber ich glaube, das gehört dazu und das muss gesagt werden. Wenn man eine Talfahrt hat, ja, dann nimmt man alles mit, was man irgendwie kann. Jedes Seminar, das wir hier anbieten. Und wenn ich schon 80 bin und keine Kinder habe, aber das Erziehungsseminar nehme ich auch noch mit. Alles spielt keine Rolle, weil es ist gut, ich bin hungrig, ich brauche das. Aber wenn dann die Steigung kommt, oh, dann wird es ein bisschen anstrengend. Und, oh, lass mal das mal weg. Muss ja jetzt auch nicht unbedingt sein. Ich sage übrigens hier nicht, jeder muss alle Veranstaltungen besuchen, die wir hier anbieten. Wirklich nicht. Also Tanja hat schon erwähnt, sie hat 5 Kinder, wir haben auch 5 Kinder. An 5 verschiedenen Schulen, müsst ihr euch das mal vorstellen. Und ich war noch bisher bei keinem einzigen Grillfest in der letzten Woche. Gell? Ich weiß, da sollte man nicht stolz drauf sein. Aber ich habe halt Prioritäten jetzt nun mal diese Woche so gesetzt. Wir alle müssen Entscheidungen treffen und wir alle müssen Prioritäten setzen. Und das gilt auch fürs geistliche Leben. Also mir geht es nicht darum zu sagen, jeder muss kommen. Aber mir geht es darum zu sagen, dass es nicht immer nur von meiner Lust und Laune abhängig machen sollte, ob ich zum Gottesdienst gehe oder zu einer Versammlung oder zum Hauskreis oder zum Gebetstreffen oder nicht. Manchmal ist es eben mit Mühe verbunden. Es gibt eben Bergfahrten im Glauben. Und da muss man dann einfach ein bisschen pumpen. Der Glaube an Jesus Christus und die Gemeinschaft mit Christen, das ist nicht trennbar. Es gibt so ein postmodernes Phänomen, das uns sagt, naja, ich glaube, ich bin ganz intensiv mit Jesus unterwegs, aber mit Kirche und mit Christen kann ich nicht so viel anfangen. Also das funktioniert nur bedingt, das funktioniert vielleicht auch nur eine gewisse Zeit lang. Irgendwann erlischt auch der Glaube, wenn die Beziehung zu anderen Christen nicht da ist. Wir brauchen das unbedingt. Und es leuchtet uns ja auch ein. Also jetzt hatten wir diese Woche ja diesen Skandal um die Regensburger Domspatzen. Ich weiß nicht, ob das jemand gelesen hat oder mitverfolgt hat. Das fällt immer auch irgendwann auf diesen Gott der Kirche zurück. Erst sagt man, die Kirche, was ist da gelaufen? Und am Ende fällt es auch auf diesen Gott zurück. Das kann man nicht trennen. Man kann Kirche und Gemeinschaft der Christen und den Glauben nicht auflösen. Und deshalb, und das gilt auch fürs geistliche Leben, ich kann das nicht trennen, ich kann es nicht aufspalten. Und wer es versäumt, diese Zusammenkünfte zu besuchen, der wird irgendwann selber in seinem eigenen Glaubensleben, in seiner eigenen Reise mit Gott schlapp machen. So steht es hier in der Schrift. Symptom 2, die Sünde kehrt zurück. Hier, das ist das nächste Thema. An der anfänglichen Abfahrt des Glaubens. Da ist es ganz wichtig, ganz rein zu bleiben, ganz treu zu bleiben. Gott ganz genau zu folgen in allen Punkten. Und da will man nichts anbrennen lassen. Aber wenn dann die erste Bergfahrt kommt oder die nächste, da ist man dann vielleicht bereit, Kompromisse zu machen, auch im ethischen Bereich, auch wenn es um Sünde geht. Da ist diese Leichtigkeit verloren gegangen, sagt man, ja, und so bin ich halt und das liegt in meinem Wesen und in meinem Charakter. Und hier liegt die Not des Autors vom Hebräerbrief, genau an der Stelle. Weil er sagt, denn wenn wir bewusst weiter sündigen, nachdem wir mit Gottes Hilfe die Wahrheit erkannt haben, gibt es kein anderes Opfer mehr für diese Sünden. Dann bleibt nur noch das furchtbare Warten auf das göttliche Gericht und das wütende Feuer, das seine Feinde verzehren wird. Martin Luther hat gesagt, das ist Stroh. Der konnte es genau sagen, was Stroh ist. Das ist Stroh. Warum ist das Stroh? Weil hier wird ja gesagt, ja, wenn einmal sich ein Mensch für ein Leben mit Gott entschieden hat und danach sich von diesem Gott abwendet und wieder beginnt, ganz bewusst zu sündigen, dann kann er nicht mehr umkehren. Und es läuft gegen das, was wir von Paulus im Römerbrief zum Beispiel gelernt haben. Muss jeder selber wissen. Ich sehe hier nur, dass da ein gewissen Ernst drin liegt in dieser Situation. Also der Hebräerbrief will uns da sagen, Leute, es ist kein Spaß. Schmeißt das Fahrrad auf halber Höhe nicht weg, nur weil es mal anstrengend wird. Und hört nicht auf, auch gegen die Sünde zu kämpfen. Hört nicht auf, zu versuchen, rein zu bleiben. Es geht nicht darum, dass wir rein sein müssen. Das können wir nie und das werden wir nie schaffen, bis zum Ende unserer Tage nicht. Die Sünde, die hängt uns an, die gehört dazu. Wir sind sowohl Erlöste wie auch Sünder, kann man von Martin Luther lernen. Das gehört zu unserem Wesen dazu. Das werden wir nie ganz los. Geht gar nicht. Aber es geht darum, dass wir nicht nachlassen in diesem Kampf gegen die Sünde. Ansonsten kann es dazu führen, dass wir irgendwann aufgeben, das Fahrrad beiseite schmeißen und die Ziellinie nicht erreichen. Und wenn wir die Ziellinie nicht erreichen, dann haben wir es nicht geschafft, so in der Welt des Hebräerbriefs. Also Achtung, die Gefahr aufgeben vor der Ziellinie. Also nochmal, jeder soll sich selber prüfen. Da muss man jetzt nicht über andere nachdenken, sondern wirklich, wie sieht es denn bei mir aus? Wo stehe ich gerade an der Stelle? Nachlassender Gottesdienstbesuch, Kompromisse im Kampf gegen die Sünde. Dann weitere Symptome, das Geben, das Spenden, Teilen fällt schwerer. Die Gebetszeiten im Alltag verdunsten auf sonderbare Weise, plötzlich sind sie weg. Und der Bekennermut schwindet. Also Bekennermut am Anfang, wenn man so eine schöne Talfahrt hat. Und die hat man ja immer wieder im Glaubensleben, da kann man nicht genug davon bekommen, anderen Leuten von Jesus zu erzählen, von seinem Glauben zu erzählen. Wenn es einen Berg aufgeht, wird es ein bisschen schwieriger. Sag auch, wenn ich das Auto jetzt nicht wäsche, dann sieht auch keiner den Fisch. Auch gut, auch nicht so schlimm. Dann habe ich zumindest an der Stelle keinen Stress. Da kann man sich wahrnehmen. Wie sieht es denn da gerade bei mir aus an der Stelle? In diese Bergfahrt hinein, da kommt dann der Hebräerbrief. Und er sagt Folgendes. Er sagt, liebe Leute, ihr müsst verstehen, was Glaube ist. Und dann Hebräer 11, Vers 1, und ich habe hier die neue Leben-Übersetzung, die habe ich ja schon vorgelesen. Was ist also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Der Glaube ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Eine Sache noch vorweg, ich würde sagen, das ist keine umfassende Definition von Glauben. Es gibt noch ganz andere Aspekte von Glauben, auch andere biblische Aspekte, die sind genauso wichtig. Aber das ist die wichtige Definition von Glauben, wenn man am Berg hängt. Und wenn die Kurve kommt und nach der Kurve kommt wieder eine Kurve und man hat das Gefühl, diese Steigung, die will einfach nicht aufhören. Und ich habe langsam echt keinen Bock mehr. Ich will jetzt einfach eigentlich nimmer. Ich habe die Schnauze voll. Dann ist diese Definition von Glauben wichtig. Glaube rechnet mit dem Zukünftigen und der Glaube sieht das Unsichtbare. Der Glaube ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Die Hoffnung, hier geht es um Hoffnung. Und Hoffnung liegt immer in der Zukunft. Also, wenn ich es jetzt mal versuche, hier grafisch darzustellen, jetzt ist es garstig, egal was. Sei es der Gottesdienstbesuch, sei es die Gemeinde, irgendwie habe ich auch vielleicht sogar die Schnauze voll von der Gemeinde und dem allem, was die da tut. Vielleicht ist jetzt die Ehe mühsam, schwierig. Oder die Kindererziehung. Oder der Dienst bei den Rangern oder bei der vollen Kanne. Oder mein Einsatz für die Mitmenschen oder für die Nachbarin, die krank ist und die ich pflege. Und jetzt schnauzt sie mich noch an. Geht ja gar nicht. Die soll dankbar sein. Aber mich anmaulen. Aber ich tue es für Jesus. Also jetzt ist es garstig. Und der Glaube, der hilft mir, in die Zukunft zu schauen, ist die Erfüllung unserer Hoffnung, das, was in der Zukunft liegt. Jetzt sehe ich das nicht. Jetzt habe ich nur die Hoffnung. Und der Glaube hilft mir, mir immer wieder diese Hoffnung vor Augen zu halten. Hier Hebräer 10, 35, wir sind immer noch vor 11, 1, dort heißt es, werft dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg, was immer auch geschieht. Also egal, was bei dieser Tour passiert, Tour des Glaubens, egal wie schwierig oder anstrengend es wird, hör nicht auf zu fahren. Du musst nicht der Schnellste sein, du musst nicht der Beste sein, aber hör nicht auf, fahr weiter. Sondern jetzt kommt's, denkt immer an die große Belohnung, die damit verbunden ist. War natürlich für den Luther auch ein bisschen herausfordernd. Denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Also wenn du am Berg bist und wenn du fast nicht mehr weiter kannst, dann denk dran, dass das Ziel kommt. Halt dir dieses Ziel vor Augen. Denk an die Belohnung. Denk dran, dass sich das lohnt und dann halte durch. Und dann geh wieder zur Nachbarin. Und wenn sie wieder mault, okay, dann geh wieder hin. Denk an die große Belohnung. Das lohnt sich. Das wird sich irgendwann auszahlen. Mach weiter mit deinem Dienst. Und besuch die Gemeinde weiterhin treu, auch wenn es dir gerade echt tierisch auf den Geist geht. Mach weiter. Denn was ist denn, jetzt kann man sagen, was ist denn das für eine Belohnung? Und hier darf ich Jesus zitieren aus dem Matthäus-Evangelium. Das ist jetzt nur ein, das wäre ein eigenes Thema für sich. Aber er sagt Folgendes, und da haben wir wie beides drin. Und jeder, der um meines Namens willen sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz aufgegeben hat, das sind natürlich große Dinge, das sagt er zu seinen Jüngern, wird 100-mal so viel wiederbekommen und das ewige Leben erlangen. Also diese Belohnung ist das ewige Leben, das Leben in Harmonie mit Gott. Das hat jetzt schon begonnen. Aber darüber hinaus ist uns auch versprochen, dass keine einzige Tat, keine einzige Steigung umsonst ist. Das wird irgendwie, werden wir irgendwann dankbar sein dafür. Für jede Steigung, die wir bewältigt haben, für jede Herausforderung, die wir angenommen haben. Wir werden dankbar sein für jeden Moment, in dem wir durchgehalten haben und nicht aufgegeben haben. Denkt an die große Belohnung. Also im Grund geht es darum, durchzuhalten. Am Berg, ich rede jetzt immer nur von der Bergfahrsituation. Durchzuhalten, weil es eine Perspektive gibt. Fehlt da ein Komma? Ja, hat mich beruhigt. Durchhalten, weil es eine Perspektive gibt. Wenn wir stressige Zeiten haben, dann sage ich zu meiner Frau immer, der Mai, der ist jetzt echt noch stressig, aber im Juni wird es ruhiger. Und dann lacht sie und sagt, das stimmt ja überhaupt nicht. Aber dann sage ich, das muss stimmen, weil sonst könnte ich es ja gar nicht durchhalten. Ich brauche das. Aber wenn ich weiß, da gibt es eine Perspektive, dass sich die Situation ändert, dann kann ich viel durchhalten. Und wir Menschen sind in der Lage, viel, viel zu ertragen, wenn wir Hoffnung haben. Hoffnung darauf, dass sich was verändert. Durchhalten, weil es eine Perspektive gibt. Im Hebräer 11, Abvers 4, werden dann ganz viele, 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 viele Menschen aufgezählt, durch die ganze Schrift hindurch, die genau das getan haben. Durchgehalten. Wir haben ein paar Glaubenshelden als Vorbilder. Ich habe hier ein Bild von der Arche Noah. Hat zum Glück einer schon fotografiert. Dann kann ich es jetzt auch zeigen. Noah wird genannt. Also erst kommt Henoch und ein paar unbekanntere vielleicht oder nicht so populäre Glaubenshelden. Hebräer 11 könnt ihr alles selber nachlesen. Aber dann wird Noah genannt. Was hat der Noah getan? Der hat eine Arche gebaut auf der grünen Wiese im Vertrauen darauf, dass das, was Gott ihm gesagt hat, sich irgendwann erfüllen wird. Das ist Glauben. Auch wenn uns eine Arche bauen, stelle ich mir sehr mühsam vor. Wir haben mal ein Floß gebaut, mit U16, das war schon anstrengend. Wenn ich mir jetzt eine vorstelle, eine ganze Arche, das ist nicht nur Spaß und Spaziergang und tralala und schon ist die Arche da. Nee, da muss man sich richtig reinhängen. Dazu kommt ja noch der ganze Sozialstress, der Spott, dem Noah ausgesetzt war. Also das war keine kleine Steigung, die dieser Noah da bewältigen musste. Wurde danach natürlich auch reich belohnt. Denk mal an Abraham, die Verheißung, er wird mal ein ganz großes Volk sein und zieht dann aus in die Unbekannte. Er zieht völlig im Vertrauen darauf aus seiner Heimat aus, dass sich das, was ihm verheißen ist, in der Zukunft erfüllen wird. Denk mal an Mose. Auch er zieht mit dem ganzen Sklavenvolk durch die Wüste in ein verheißenes Land, wo er selber dann nicht mal mehr ankommt. Im Glauben, also im Vertrauen darauf, dass sich das erfüllen wird, was er hofft. Und bei Jesus genau dasselbe. Jesus wird auch erwähnt. der bereit war, ans Kreuz zu gehen. Wir werden es nachher noch hören. Der bereit war, dieses Leiden auf sich zu nehmen, im Wissen hinterher. Hinterher wird es eine große Freude sein. Und zwar nicht nur für mich, sondern für alle Menschen. Hätten diese Männer und Frauen, wären die Herren, die nur nach ihrem aktuellen Spaßfaktor gegangen und wären die, sage ich mal, in einer Talfahrtsmentalität verhaftet gewesen, ja, da sähe es arm aus um unsere Welt. Ja, da wäre eigentlich mit Noah schon die Geschichte der Menschheit zu Ende gewesen. Wäre es vorbei gewesen. Abraham, Mose, Jesus, sie alle waren bereit, am Berg durchzuhalten, weiterzufahren. Alles zu geben, Mühe auf sich zu nehmen, im Vertrauen darauf, dass sich das erfüllt, was Gott ihnen verheißen hat. Und es wäre die Ermutigung des Hebräerbriefs auch für uns. Durchhalten, weitermachen, auch wenn es schwierig ist, auch wenn es mühsam ist, vielleicht mit der Gemeinde, vielleicht mit dem Dienst, vielleicht mit der Nachbarin. Dranbleiben. So gesehen ist Glaube auch übrigens, wenn man das so definiert, ein ganz universelles Prinzip. Der Glaube ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und wir kennen das alle. Wir alle leben nämlich im Glauben. Wir alle arbeiten im Vertrauen auf Lohn und Gehalt, zum Beispiel. Also wer kann wirklich sagen, dass er, ich kriege nächste Woche mein Gehalt, gell, Jenny, Dorothee? Aber wer kann das denn sicher sagen, dass er nächste Woche sein Gehalt bekommt? Timmy kann das sicher sagen. Ich weiß es nicht. Es könnte ein Erdbeben geben, es könnte eine Inflation, es könnte was für eine Atombombe zünden. Wir wissen es nicht. Kein Mensch weiß hundertprozentig, dass er überhaupt noch lebt in der nächsten Woche, aber dass er auch in der nächsten Woche sein Gehalt bekommt. Und trotzdem geht jeder zum Arbeiten. Wir tun es im Glauben. Wir tun es im Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Wer kann, wenn er in den Zug steigt, sicher sagen, dass er da nachher wieder ankommt? Also man kann sicher sagen, dass man zu spät ankommt. Das habe ich schon gelernt. Da ist die Bahn sehr verlässlich, hat einer unserer Ältesten gesagt. Ja, er nickt. Ein weises Wort hat er da gesprochen. Wenn wir in den Zug steigen, wir wissen nicht, dass wir ankommen. Wir wissen es nicht. Wir vertrauen darauf. Wir vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und wenn wir säen, dann tun wir das im Vertrauen darauf, dass es eine Ernte gibt. Manche Obstbauer dieses Jahr haben ja quasi erlebt, dass sie sich umsonst gemüht und bemüht haben. Also das ist Vertrauen. Wir leben in diesem Vertrauen. Das ist ein ganz normaler Vorgang, wenn man so will. Und im geistlichen Leben, Natur des Glaubens, gilt das auch. Und hier gilt es dran, durchzuhalten. Durchzuhalten im Vertrauen auf die Belohnung. Der führt es dann noch weiter aus, der Autor des Hebräerbriefs. Der Glaube sieht das Unsichtbare. Also hier könnte man sagen, gilt genau das Gleiche. Jetzt bin ich im Sichtbaren verhaftet und im Sichtbaren, da sehe ich nur diesen steilen Berg vor mir. Aber es gibt ja noch die unsichtbare Dimension. Und dann hier wieder so ein Strohvers. Ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Ganz klare Geschichte. Also es gehört zum Glauben dazu, dass wir die unsichtbare Wirklichkeit Gottes als Wirklichkeit anerkennen. Und dass wir die Mühe auf uns nehmen, diesen Gott zu suchen. Was ist das Fazit von dem Ganzen? Wie geht es weiter? Bergfahrt im Glauben kann eben auch heißen Blut, Schweiß, Tränen. Und Fokus auf Jesus. Hier, Blut, Schweiß, Tränen, Fokus auf Jesus. Da gehen wir jetzt noch ein bisschen hinein. In Hebräer 12 stellt sich dann die Frage, warum gibt es überhaupt diese Bergfahrten? Mensch, wir haben doch den Heiligen Geist. Mensch, der Gott, der liebt uns doch. Der meint es doch gut mit uns. Warum gibt es überhaupt diese Bergfahrten? Warum muss es immer diese Phasen geben, wo es bergauf geht? Das könnte doch schön laufen. Mit der Taufe rollt das Ding bergab, sozusagen völlig entspannt bis ins Himmelreich hinein. Alles wäre doch eine Sache. Das wäre doch wunderbar. Warum gibt es diese Bergfahrten? Und der Hebräerbriefschreiber ist überhaupt nicht erschrocken, da diese Frage zu beantworten. Hebräer Kapitel 12 könnt ihr nachlesen, da argumentiert er pädagogisch, passt wieder zum Kindersegnen heute. Er sagt, Gott formt uns durch diese Schwierigkeiten hindurch. Also er benutzt dieses Leiden als Erziehungsmethode, um uns zu formen, um uns zu stärken, um uns reifen zu lassen. Und ich denke, das leuchtet ein. Also ein Radprofi, der immer nur bergab fährt und dann mit dem Auto wieder auf den Berg hoch und dann wieder runterrollen lässt, also der wird wahrscheinlich bei der Tour de France nicht wirklich viel machen. Ja, der braucht nicht mal beim Hohen Bootmann Tour hier antreten. Da hat er keine Chance. Immer nur runterfahren, davon bekommt man keine Muskeln. Bringt nichts, da wächst nichts, da werden wir nicht geformt. Da bekommt der Körper auch keine Form. Gar nichts passiert da, außer dass es einfach schön ist. Und das wäre im Grunde das Argument, das hier im Hebräerbrief steht. Gott formt uns durch diese Krisen hindurch. Und trotzdem sollte man da vorsichtig sein, weil jede dieser Krisen, und deshalb gibt es ja auch diesen Hebräerbrief, auch jede dieser Glaubenskrisen oder dieser Gemeindenkrisen oder dieser Dienstkrise, jede dieser Krise beinhaltet die Gefahr, dass wir unser Fahrrad nehmen und ins Eck schmeißen. Deshalb soll man dem Vater unser beten, führe uns nicht in Versuchung. Aber wenn diese Krise da ist, wenn diese Bergfahrt da ist, dann gilt nur eins. Pumpen, 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 dranbleiben. Nicht aufgeben. Es kommt nicht aufs Tempo an, gar nicht. Aber es kommt darauf an, nicht aufzugeben. Nicht aufzuhören. Weiterzumachen. Ich erinnere mich an eine meiner schwierigsten Nächte in meinem Leben. Das war wirklich eine schwere Glaubenskrise. Und ich habe nur noch einen Satz gebetet. Immer wieder, immer wieder. Das ist das, was Jakob im Kampf mit Gott, als er nach Israel war, gesagt hat. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ich wusste nichts mehr, als mich nur noch ganz verzweifelt an diesem Gott festzuhalten. Da stand alles auf der Kippe in diesem Moment. Es stand für mich alles auf der Kippe. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Die ganze Nacht. Jetzt habe ich es überstanden, jetzt bin ich dadurch, schon eine Weile her. Das hat meinen Glauben gestärkt. Das hat meine Beziehung zu Gott gestärkt. Das hat mich verwandelt. Ich will es nicht nochmal erleben, wirklich nicht. Aber es hatte eine formende Kraft. Es hat meinen Glauben gestärkt. Das wäre das Argument hier. Diese Bergfahrten sind nicht schön, die sind anstrengend. Und in den Bergfahrten zählt nur durchhalten, durchhalten, durchhalten. Aber wenn wir es dann geschafft haben, dann ist was gewachsen. Dann sind wir veränderte Menschen. Verstärkt oder gestärkte Gläubige. Und wenn wir dann oben sind, wissen wir eins ganz sicher, jetzt geht es erstmal richtig schön bergab. Jetzt kann ich es mal so richtig laufen lassen. Ich war letzte Woche im Kloster, dass mir dieser Satz begegnete und dachte, der passt auch noch ganz gut. Die Schlechten aber beneiden die anderen um die Frucht der Tugend, um die sie sich selbst nicht mühen. Oh, der hat mich irgendwie umgetrieben, dieser Satz. Darf man den so sagen? Es geht da um den. Da war ein Pfarrer, war ganz neidisch auf den Mönch, auf den heiligen Benedikt. Ist ja klar, dass der Abt sowas erzählt. Und hat er genau diesen Satz gesagt. Die Schlechten aber beneiden immer die anderen um die Frucht der Tugend, um die sie sich selbst nicht bemühen. Also, es gibt diese Mühen des Glaubens. Und diese Mühen werden belohnt. Steht so in der Bibel, steht so in der Schrift. Und wir leben in einer Kultur, die es fast ein bisschen verlernt hat, Mühen auf sich zu nehmen. Da muss es Spaß machen, da muss es laufen, da muss es flutschen. Und dann ist man ein bisschen neidisch auf die, die es geschafft haben, die wirklich was erreicht haben und sagt, was ist da? Was ist da? Ich hätte das auch gerne. Und dazu gehört, dass man Mühen auf sich nimmt. Ich würde sagen, das ist ein Lebensprinzip, nicht nur ein geistliches Prinzip, sondern auch ein Lebensprinzip. Ich habe das eigentlich so einem Managementbuch gelesen, aber das passt hier, glaube ich, richtig gut. Der sagt, wir sollen lernen, Freude an der Wirkung zu haben und nicht an der Arbeit. Freude an der Wirkung und nicht an der Arbeit. Ich denke, die meisten, die arbeiten haben, leben auch schon mit diesem Prinzip. Also ich hatte das Privileg, ein Buch zu schreiben. Und dann denken manche, wenn ich das Buch schreibe, das macht mir immer wahnsinnig viel Spaß. Ich sitze da und dann bin ich wie im Himmel. Ich schwebe da quasi einen halben Meter über meinen Schreibtisch und es fließt so raus und ich bin nur glücklich. Das kann ich so nicht sagen, aber wisst ihr, was Spaß macht? Wenn das Buch fertig ist, wenn man das gedruckte Buch in der Hand hat und dann sogar noch der Autor draufsteht. Hammer! Hammer! Das macht Freude. Und wenn ich dann beim Schreiben bin, dann denke ich da dran, dann denke ich an das fertige Buch. Und dann freue ich mich und dann habe ich Kraft durchzuhalten. Ich denke, für Zimmermänner oder Leute, die im Handwerk sind, wird das ähnlich sein. Das macht nicht unbedingt Spaß, im Winter auf dem Bau zu arbeiten oder irgendeine Decke aufzurichten oder die Balken rumzuwuchten. Aber wenn es nachher sauber gemacht ist und man jeden Tag dran vorbeifährt und sagt, das ist wirklich gut, dann macht es Freude. Ich denke, das müssen wir lernen und das dürfen wir mehr und mehr lernen und das dürfen wir auch unseren Kindern beibringen. Die Arbeit macht nicht immer Spaß. Gestern habe ich die schlimmste Arbeit gemacht, die ich im ganzen Jahr mache. Hecken schneiden. Ich hasse es. Ich hasse es wie die Pest. Ich muss mich dann erstmal mit dem Promenadenfest belohnen hinterher, damit es. Aber jetzt, heute Morgen, als ich das mir so angeschaut habe, dachte ich, ja doch, sind wir wieder zu Nachbarn, können wir wieder reinschauen, was die so machen. Und ich sehe mich, wie ich in der Unterhose dastehe, aber egal, ich habe wieder Freude dran. Das macht mir Freude. Und ich meine, das ist für uns selbstverständlich, dass man so arbeitet und lebt. Aber im geistlichen Leben gibt es dann so etwas wie einen Mythos. Das muss immer Spaß machen. Das muss immer Freude machen. Das geht immer nur bergab. Stimmt nicht. Hebräerbrief ist ja ganz eindeutig. Nein, manchmal muss man eben auch pumpen. Hilft alles nichts. Und wir sollen dann einfach durchhalten und irgendwann dürfen wir die Belohnung oder die Frucht dieses Durchhaltens auch ernten. Und deshalb schließe ich jetzt mit dem Abschluss, was der Hebräerbrief hier uns mitgibt. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten. Also wir wollen die Tour des Glaubens bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Und jetzt kommt es, dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz auf sich zu nehmen. Am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn erwartete. Da haben wir genau wieder dieses Prinzip. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Denkt an alles, was er durch die Menschen, die ihm anfeindeten, ertragen hat, damit ihr nicht müde werdet. Nicht müde werdet und nicht aufgebt. Also auf Jesus schauen, auf Jesus schauen. Er macht es uns vor. Er hat diese Schwierigkeiten, diese Anfeindungen und dieses Leiden ertragen und hat jetzt die große Freude geerntet. Und wir dürfen ihm hinterhergehen. Wir haben jetzt eine Lobpreiszeit noch vor uns und ich lade uns ein, unsere Augen, unsere inneren Augen auf Jesus zu richten, uns ganz auf ihn auszurichten, um neuen Mut und neue Kraft für unsere Tour des Glaubens zu empfangen. Amen.
Unser Vater im Himmel segne euch mit dem Licht seiner Gegenwart, das unsere Fragen durchglüht und unseren Ängsten standhält. Er segne euch, damit ihr ein Segen seid und mit zärtlichen Händen und einem hörenden Herzen, mit offenen Augen und mutigen Schritten dem Frieden den Weg bereitet. Er segne euch, dass ihr einander segnet und stärkt und hoffen lehrt, wieder alle Hoffnung, weil er eurem Hoffen Flügel schenkt. Amen. Schönen Sonntag.